Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen auch meinen vier Kolleginnen und Kollegen aus der Lesart-Redaktion, die hier zu mir ins Studio gekommen sind, um unsere Sommerbücher-Empfehlungsliste für den Juli vorzustellen. Und ich sage mal gleich, in der Vorbereitung, da ist mir eingefallen, neulich habe ich einen befreundeten Literaturkritiker gefragt, was er in den Ferien so lesen will. Und er meinte einfach nichts. Könnt ihr euch das vorstellen, so ohne Buch in die Ferien fahren?
Ich denke manchmal, nach so richtig stressigen Wochen auf der Arbeit, man musste super viel lesen. Manchmal denke ich so, jetzt im Urlaub lese ich gar nichts. Das halte ich dann immer so zwei Tage durch und dann lese ich doch wieder ein Buch.
Ja, nee, ich bin jetzt auch schon seit zwei Wochen dabei, so immer neue Bücherstapel zu machen in immer neuen Kombinationen. Aber die Idee ist natürlich, was zu lesen, was ich eigentlich nicht für die Arbeit lesen muss. Mal gucken, ob das klappt.
Und wie ist bei euch beiden?
Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich muss aber sagen, wenn ich in ein Land fahre, wo ich die Sprache zufälligerweise spreche, dann gehe ich dort meistens in die Buchhandlung und hol mir ein Buch. Also nehme gar nicht unbedingt was mit, außer meistens ein Buch, das erzähle ich vielleicht später. Ich habe eine Autorin, die ich immer mit in den Urlaub nehme und lasse mich dann überraschen.
Ja, und ich muss sagen, ich bin ganz ähnlich wie Kolja, dass ich auch Bücherstapel mache und mich freue auf Bücher, die ich bisher noch nicht, die ich auf keinen Fall für die Arbeit lese. Aber erfahrungsgemäß landen viele von den Büchern, die ich im Urlaub lese, am Ende doch irgendwo in der Rezension in unserem Sender.
Also ich hoffe, wir haben Sie jetzt neugierig gemacht darauf, was Miriam C., Stefanie von Oppen, Lara Sielmann und Kolja Mensing aus der Lesart-Redaktion mit in den Urlaub nehmen bzw. Ihnen ans Herz legen und ob es das überhaupt gibt, Urlaubsbücher, darüber sprechen wir auch gleich. Sandstrand, türkisfarbene Meereswogen und rot-weiße Sonnenschirme zieren gerade wieder einige Buchcover, die offenbar extra für die Ferienzeit auf den Markt gebracht werden. Denn wenn es ans Kofferpacken geht, da fragt man sich als Leser ja jedes Jahr wieder, was nehme ich nur mit? Wir haben deshalb auch eine Sommerbücher-Empfehlungsliste für Sie zusammengestellt. Und meine vier Kollegen, die Sie ausgesucht haben, sind jetzt hier bei mir. Und ich frage mal als erstes, ist denn da überhaupt ein Buch dabei, das schon so diesen Cover-Kriterien, die ich gerade beschrieben habe, entspricht und so Urlaubsgefühle verbreitet.
Ja, guck mal, Andrea, auf meinem Buchcover, da ist so ein Segelboot drauf, blauer Himmel, der Sandstrand auch. Also das sieht schon so richtig so nach Sehnsucht aus. So heißt auch tatsächlich das Buch Sehnsucht von Stepan Czwartok habe ich mitgebracht. Und da geht es auch tatsächlich um die Sehnsucht nach dem Meer. Die spürt da ausgerechnet so ein schlesischer Bergmann, der so sein ganzes Leben unter Tage verbracht hat. Und jetzt also zieht es ihn aufs Meer.
Was waren denn überhaupt so, war das so ein Kriterium, dass das Buch irgendwie schon ein bisschen Lust auf Urlaub machen soll? Oder wie seid ihr vorgegangen?
Ja, ich glaube, wir haben eher tatsächlich mal überlegt, welche Bücher könnten wir tatsächlich empfehlen für den Urlaub. Entweder sollen Orte vorkommen, die vielleicht klassische Urlaubsorte sind, oder das Urlaubsthema selbst reflektiert werden in dem Roman.
Und inwiefern passt das bei dir, Miriam?
Ja, also ich habe das Stichwort Meer und Sehnsucht schon gesagt. Das Buch erzählt, der Roman erzählt von eben Erwin, diesem Bergmann, der ja sein ganzes Leben fernab der Sonne unter Tage verbracht hat. Und jetzt, also seine große Sehnsucht war eigentlich das ganze Leben lang das Meer. Er wollte eigentlich mal Seemann werden, hat ihm sein Vater dann so im wahrsten Sinne des Wortes ausgeprügelt. Und jetzt, also mit 73 Jahren, mit Staublunge, also schon auch nicht mehr so ganz fit, erfüllt er sich sozusagen diesen großen Traum. Er nimmt sein ganzes Gespartes, kauft sich so eine Segeljolle und segelt um die Welt, metaphorisch gesprochen zumindest, weil eigentlich segelt er nur auf so einem kleinen Stausee im Kreis, aber eben so viele Seemeilen hat er sich vorgenommen, bis er einmal die Welt umsegelt hätte. Und Stepan Czwartok, das ist ein polnischer Autor, recht populär auch in Polen. Bei uns kommt er gerade erst so, wird er so ein bisschen entdeckt, habe ich eher, das ist eher mein Eindruck. Der macht sich jetzt gar nicht darüber lustig, über diesen pensionierten Segler, sondern im Gegenteil, der eröffnet ihm sogar alle literarischen Möglichkeiten, die das Erzählen so bietet. Also es gibt so einen Erzähler, der imaginiert dann unterschiedliche Leben für diesen Erwin. Also er hätte Seemann werden können, er hätte aber auch als zum Beispiel deutscher Soldat in Deutsch-Südwestafrika, also im heutigen Namibia, während der Kolonialzeit geboren werden können und da kämpfen können. Er hätte auch in ein zukünftiges Polen, autoritäres Polen geboren werden können. Also es ist so ein Roman über mögliche gelebte Leben und das war, glaube ich, auch so eine Idee von unseren Urlaubsromanen, dass sie einen sozusagen noch weiter wegbringen als die eigene Reise. Also selbst wenn man zu Hause bleibt, kann man mit den Büchern sozusagen auf eine weite Reise gehen.
Was ich jetzt ganz interessant finde, es klingt eben auch nicht direkt wie so ein Easy Read, ne?
Nein, überhaupt nicht, ja. Also es gibt ja diese so ein bisschen abwertende Kategorie, der Summer Read, der Beach Read, also die Strandlektüre, die Sommerlektüre. Das war interessanterweise, ist das ein Marketingbegriff, der im 19. Jahrhundert mal entwickelt wurde von Buchverlagen, die, als eben auch überhaupt die Vorstellung vorkam, okay, es gibt so eine Art Bürgertum, die Städte werden immer größer und es gibt da so eine Art Bürgertum, die brauchen jetzt mal Abstand von ihrem Leben, die brauchen sowas wie Urlaub und da trägt man leichte Kleidung und liest leichte Lektüre. Also das war eigentlich immer eh nur so ein Marketing-Trick, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich auf ein Bedürfnis trifft, was man im Urlaub hat. Man könnte ja auch sagen, man hat mal Zeit zum Lesen, man möchte sich mal Zeit nehmen für ein Buch.
Also ich finde es komisch, weil die Verlage tatsächlich, wenn die jetzt ihre Rundmails schicken, so mit Summer Reads oder Dein Sommer, Deine Geschichten, das sind wirklich hauptsächlich eher leicht und schnell lesbare Bücher. Ne? Also Freda McFadden oder so ein Zeugs preisen sie dann alle an. Ich finde das ein bisschen komisch. Bin ich mir nicht so sicher, ob sie nicht ihre Kunden und Kundinnen, Leser und Leserinnen doch ein bisschen unterschätzen.
Ne? Aber ist auch schön, man sieht es ja auch in den Buchhandlungen, dass die das gerne aufgreifen und dann schönes Schaufenster dekorieren. Und in diese Urlaubsklassiker-Reihe gehört ja auch so ein bisschen fälschlicherweise der Krimi, oder? Kolja ist ja unser Krimi-Experte, ist auch Jurymitglied bei der Krimi-Bestenliste. Und du hast, man findet ja immer diese zurückgelassenen Thriller in Ferienwohnungen oder auch in Hotels, ja.
Wer denn der
Krimi, den du ausgesucht hast, auch was man sich da so vorstellen könnte, auch in Mallorca, in irgendeiner Finca?
Wie gesagt, es sind ja immer ältere Bücher, die da liegen. Ich habe jetzt einen brandneuen Thriller von Till Räther mitgebracht. Meeresdunkel heißt er. Das klingt ja schon nach so einem ziemlich unheimlichen Urlaub. Die Ausgangssituation ist allerdings erst ziemlich alltagsnah. Bei Henrike und Hans kriselt es in der Ehe. Und Henrike hat sich jetzt überlegt, dass so 2 Wochen mit der ganzen Familie im besseren, schöneren Teil von Mallorca die Dinge vielleicht wieder gerade rücken könnten. Rollt sie dann ankommen, ist erstens diese Traumfinca so eine ganze Spur schabbeliger, als sie vorher dachten. Und zweitens ist diese Finca doppelt vermietet worden. Also neben Henrike und Hans und ihren Kindern reist noch ein zweites Paar auch mit Kind an. So, also eine Doppelbuchung, blöd, was tun die Erwachsenen? Wollen das irgendwie hinkriegen? Okay, wir bleiben einfach alle zusammen in dem Haus. Und dann stellt sich aber nach und nach heraus, dass die Sache etwas komplizierter ist. Diese Doppelbuchung ist kein Zufall. Zwischen diesen beiden Familien gibt es eine verdeckte Verbindung und dann passiert eben auch ein Mord. So, das ist jetzt wahnsinnig spannend gemacht, aber ich habe Meeresdunkel für unsere Sommerbücherempfehlung vor allem deswegen ausgesucht, eigentlich wegen dieser ersten 50 bis 100 Seiten, weil Till Räther da so unglaublich genau und stellenweise auch sehr komisch beschreibt, wie das Thema Urlaub wirklich die schlechtesten Seiten in uns hervorbringt. Also es sind eher so kleine Momente, allein der Anfang. Henrike und Hans sind da in dieser Abflughalle des Flughafens, Hamburg ist das, glaube ich, und haben da so ihren ersten beinahe komplett Streit, während um sie herum diese Mallorca-Meute in Flipflops so zum Gate schlurft, ganz groß gemacht.
Ja, man weiß ja auch, dass nach den großen Ferien und nach Weihnachten die Trennungsrate enorm ansteigt. Also das ist irgendwie eine krisenhafte Zeit für viele Menschen.
Genau, und das kann Till Räther wahnsinnig gut beschreiben.
Und ich habe aber auch gedacht, die Literatur warnt uns doch eigentlich schon seit Jahrhunderten vor dem Urlaub. Ne? Also Urlaub heißt ja auch in der Literaturgeschichte nie was Gutes. Ne? Ich sag mal Stichwort Thomas Mann, Tod in Venedig, also der Urlaub. Im Urlaub brechen so versteckte Begehren auf von diesem alternden Aschenbach, der dann diesen Jüngling Taggio kennenlernt, oder François Sagan, Bonjour Tristesse, auch da, also der im Urlaub, der eigentlich erstmal so harmlos scheint, Côte d'Azur ist es Sommer, da brechen dann so Manipulation, Brutalität, emotionale Gewalt, so im Urlaub bricht das alles so hervor.
Ne? Weil man so eine Nähe hat auf einmal, noch näher als zu Hause schon oft. Ja.
Oder diese englischen Romane des 19. Jahrhunderts, wo die Grand Tour dann zum totalen Desaster wird in Europa. Also stimmt, wenn man also anständig liest, müsste man eigentlich
wäre man gewarnt.
Jeder zieht sich in sein Buch zurück. Sein. Ja, das müsste eigentlich ein eigenes Genre sein mit einem Sticker drauf, Vorsicht.
Es gibt es ja eigentlich, und das sind diese Destination-Thriller, die verkauft werden. Die machen ja eigentlich nichts anderes. Also ein bisschen ist Meeresdunkel von Till Räther ja so ein Ding, ne? Also wo so total luxuriöse, super Urlaubsumgebungen beschrieben werden Und die Leute dann einfach durchdrehen da, weil natürlich ihre ganzen Konflikte eben hervorbrechen.
Aber das ist ja auch interessant, dass es eben jetzt auf Mallorca spielt. Da gibt es ja auch so ein eigenes Genre, nämlich den Regionalkrimi, Bretagne, Irland, Mosel und so weiter. Aber dann liest man da was von jemandem, der meist auch gar nicht von da ist, der das geschrieben hat. Ist das nicht ein bisschen absurd, Kolja?
Das ist ja nochmal so ein ganz eigenes, ich glaube auch sehr speziell deutsches Subgenre, dieser Regionalkrimi. Ich finde den sehr, sehr faszinierend. Also so Jean-Luc Banalek, ne, ist, glaube ich, sehr bekannt. Oder diese Ostfriesen-Krimis von Klaus-Peter Wolf. Das sind ja eigentlich so eher als Krimis getarnte so Genussreiseführer. Ne? Man erfährt da jede Menge über die Kultur und Geschichte eines Landstrichs. Regionale Spezialitäten spielen eine große Rolle. Und tatsächlich werden ja die Bücher von Klaus-Peter Wolf, die liegen auch wirklich in jeder Inselbuchhandlung an der Nordseeküste und empfehlen sich da so als passende Urlaubslektüre. Ich glaube, aber eigentlich, dass es umgekehrt ist. Ich glaube, diese Regionalkrimis sind gar keine Urlaubsbegleitlektüren. Die werden eher zu Hause gelesen und übernehmen, glaube ich, die Funktion, die ja vielleicht die Alpenmalerei im späten 19. Jahrhundert hatte. Die holen so ein künstlich hergestelltes Idylle-Gefühl in unsere Wohn- und Schlafzimmer, nachdem wir uns eben im Alltag sehen. Das ist so ein, wie so ein Pauschalurlaub im Paperback-Format, so 18 Euro Einheitspreis.
Ja, sehr schön beschrieben, Kolja. Sommerbücher stehen im Juli auf unserer Lesart-Empfehlungsliste. Und zwar Bücher, die gar nicht unbedingt den Vorstellungen von Urlaubs- oder gar Strandlektüre entsprechen. Stefanie von Oppen zum Beispiel, du hast ja ein Buch über die armenische Hauptstadt Jerewan ausgesucht. Da würde man jetzt nicht unbedingt drauf kommen, da in Urlaub hinzufahren, oder?
Auf jeden Fall, da muss man unbedingt hinfahren. Armenien ist ein total interessantes Land. Ich habe das auch bereist und war sehr angetan. Und dieses Buch, was ich jetzt hier mitgebracht habe, das erzählt einem sehr viel natürlich über die Hauptstadt Jerewan, aber schon auch über die Kultur generell in Armenien. Und zwar kann ich vielleicht erstmal kurz vorausschicken, es ist geschrieben zwischen 1927 und 31. Also es ist ein Klassiker, der Autor ist längst verstorben. Und damals lag sozusagen die Revolution, die russische Revolution gerade hinter diesem Landstrich und außerdem für die Armenier war der Genozid auch noch gar nicht so lange her. Und damals ging es so los, dass diese ganze neue Sowjetunion sowjetisiert wurde. Und für die Armenier war das irgendwie eine attraktive Perspektive, einfach so eine totale Erneuerung, nachdem eben dieser Genozid noch sich schwer belastete. Und da gibt es eben in diesem Buch einen Arshak Budarjan, der hat auch in Leningrad studiert, Architektur. Beziehungsweise nein, doch, er hat Architektur studiert und kommt dann zurück in seine Heimatstadt, weil er eben eine Möglichkeit hatte, einen Job zu machen, gemeinsam mit einem anderen Architekten, Gurgen Pasardanyan. Das sind ganz typische Namen aus dieser Gegend. Und die beiden geraten in einen Wettstreit, weil der eine will wirklich die absolute Moderne und geht dazu über, oder im Prinzip ist es schon in vollem Gange, dass die schönen alten Lehmhäuser der Stadt abgerissen werden und durch riesige Betonbauten eben so im sowjetischen Stil ersetzt werden sollen. Und der Budarjan, also der auch ursprünglich aus Armenien kommt, macht sich wahnsinnig viele Gedanken, wie er eben diese armenische Kultur für seine Stadt erhalten kann und wie er eine moderne Stadt, die aber eben armenisch geprägt ist, erhalten kann. Und man ahnt schon, wer am Ende den Wettstreit verliert.
Also aber ja auch schon eigentlich so ein moderner Klassiker von der Zeit her, der da wiederentdeckt wurde. Ist Urlaub auch so eine Zeit, wo man mal so Entdeckungen machen kann oder eben auch mal so Klassiker wieder liest?
Ja, auf jeden Fall. Also soll ich kurz antworten?
Ja, bitte.
Ja, genau. Genau, eigentlich ganz im Sinne von Miriam, die vorhin auch sagte, eigentlich ist doch Urlaub die Zeit, wo man die Ruhe hat, sich auch mal auf Bücher einzulassen. Und auf dieses Buch muss man sich total einlassen. Also im ersten Moment ist es schon so ein bisschen eigenwillig geschrieben, aber eigentlich entwickelt es einen unglaublichen Sog, denn der Autor Mikric hat Drehbuch studiert und das merkt man auch. Also dieses Buch hat so einen filmischen Sog irgendwann und er kann unglaublich gut Charaktere beschreiben, hat eine wunderbare Ironie und das muss man aber erstmal entdecken, indem man sich darauf einlässt. Und das ist nicht sofort vom ersten Satz an ein Buch, wo man denkt, so jetzt bin ich weg vom Fenster. Irgendwie. Aber wenn man sich dran drauf einlässt und die Ruhe hat man doch im Urlaub, dann kann ich dieses Buch absolut empfehlen. Und einfach dieses Buch, wenn man durch Jerewan läuft, da kann man an allen Ecken auch noch sehen, dass es eben diese Geschichte hat. Also, und es gibt noch ein paar Häuser, die überlebt haben und so weiter. Und ich glaube, für Menschen, die zumindest so ein bisschen bildungsaffin sind, absolute Empfehlung.
Ich mache einen ganz kleinen geografischen Sprung, aber nur noch mal zu diesem Punkt, dass man im Urlaub halt dann tatsächlich vielleicht den Klassiker liest oder so Highbrow. Ich erzähle ganz kurz von meinem Lieblingsfoto, was ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Reinhard Götz in den 90er Jahren in San Francisco sitzt am Hotelpool und liest natürlich Luhmann, das Recht der Gesellschaft. So, Hosenbeine hochgekrempelt, Bein im Wasser. Also das ist natürlich eigentlich so ein Ideal, dass man denkt, ne, diese Mußezeit nutzen, um irgendwas zu lesen, was man zu Hause eigentlich gar nicht hinkriegen kann.
Ja, aber es gibt ja jetzt auch Luhmann und dann gibt es ja auch noch andere Klassiker, absolut, die vielleicht ein bisschen
ist jetzt so spaßiger sind.
Du willst immer den Spaß vorstellen. Ja, man lässt sich auch drauf ein, ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist jetzt, natürlich nehme ich auch Bücher mit in den Urlaub und dass ich dann schon mal gucke, dass ich irgendwie so eine kleine Auswahl habe, dass wenn ich merke, ach, auf den Klassiker habe ich jetzt irgendwie Lust, dann greife ich zu dem. Aber vor allem, finde ich, geht es dann auch darum, sich auch darauf einzulassen, was kommt und worauf man Lust hat. Mhm. Also ich finde, am schönsten ist ja eigentlich im Urlaub eben auch ein druckbefreites Lesen und eben nicht eine Bucketlist noch abzuarbeiten.
Und du hast, Lara, aber ja ein Buch ausgesucht, was auch so in die jüngere Geschichte Europas führt.
Genau, ich habe mich nämlich davon leiten lassen, wo ich dieses Jahr in den Urlaub hinfahre. Ah,
wissen wir das jetzt schon,
genau,
gleich.
Das darf ich jetzt einfach mal verraten. Ich fahre nämlich nach Sarajevo und lese seit vielen Jahren sehr begeistert Bücher vom ETA Verlag. Und der ETA Verlag hat so einen Schwerpunkt eben auf Südost-Mitteleuropa. Und dort habe ich ein ganz tolles Buch entdeckt. Tante Stanas Beerdigung heißt es, von Zlatana Nina Perkovic. Und da geht es um eine, ja, so um die 30-jährige namenlose Ich-Erzählerin, die auf dem bosnischen Land lebt. Eine Tante stirbt, die besagte Tante Stana, und sie wird dann von ihrer Mutter zu dieser Beerdigung geschickt. Die Mutter möchte nicht hin, weil diese Familie komplett zerstritten ist. Also da spricht eigentlich niemand mehr, und es wird auch sehr schnell klar auf dieser Beerdigung, die sind eigentlich alle nur da wegen des Erbes. So viel gibt es auch gar nicht zu erben, aber kennt man ja vielleicht, wenn es was gibt umsonst, dann ist man da auch schnell mit dabei. Und das ist alles sehr lustig, sehr humoristisch erzählt, und gleichzeitig aber wird vor allem nochmal so sehr klar, wie, das hast du ja eben auch schon gesagt, also was für Spuren eigentlich einerseits so diese Bosnienkriege nach wie vor in der Gegenwart dort spielen, aber auch wie kaputt und korrupt dieses Land ist. Das wird alles so mit reingezogen in diese Geschichte. Und ich lese tatsächlich gerne eher mal so schwerere Bücher, würde ich sagen, in Anführungszeichen. Irgendwie bin ich bei Literatur mal total streng, was so Filme betrifft. Da kann ich mir wirklich das seichteste Popcorn-Kino reinziehen mit großer Freude. Und bei Literatur ist es anders. Und gleichzeitig ist das, wie gesagt, sehr toll geschrieben. Es hat einen unglaublichen Sog. Es ist lustig, aber es ist auch total deprimierend.
Also aber auch ein Buch, wie ja eigentlich alle, die ihr vorgestellt habt, die ist man auch gut eigentlich zu Hause, wenn kein Urlaub ist, lesen könnte.
Also Lara, wenn du gerade von Sarajevo erzählst, also ich kann dich total freuen. Das ist wirklich eine wahnsinnig schöne Stadt. Ich bin da schon gewesen, und da kann ich dir auch noch eine weitere Buchempfehlung geben oder auch den Hörern da draußen. Und zwar den Jergovic, der hat jetzt ja, oder vielleicht kennst du den sogar schon, der hat ja den Buchpreis für europäische Verständigung in Leipzig dieses Jahr bekommen. Das sind auch wirklich großartige Bücher. Der hat eben erlebt, wie in Sarajevo die Belagerung stattfand, und hat das einfach in einer Weise beschrieben, die zugleich unglaublich tragisch ist, aber mit einem Humor, der wirklich zum Niederknien ist.
Also hier werden schon gegenseitig noch weitere Tipps vergeben. Das habe ich mich jetzt eh gefragt, weil die Bücher, die ihr jetzt vorgestellt habt, die könnt ihr ja eigentlich nicht mitnehmen in Urlaub, weil die habt ihr ja schon gelesen, sonst hättet ihr die ja nicht vorstellen können. Jetzt nochmal ehrlich, was nehmt ihr jetzt mit in Urlaub? Was liegt auf eurer Lustleseliste?
Bei mir ist jetzt natürlich peinlich, nachdem ich so Luhmann gedroppt habe und sowas. Bei mir ist es nämlich immer gleich. Ich nehme in jeden Urlaub wirklich jedes Mal erstmal ein Stephen King Buch mit. Immer am Anfang vom Urlaub wird ein Stephen King Roman gelesen. Ich habe das jetzt noch nicht richtig ausgesucht. Vielleicht fange ich diesen dunklen Turmzyklus mal an. Das ist, glaube ich, eher so im engeren Sinne für Stephen King Leser. Vielleicht ist es das diesmal.
Miriam? Oh, ich habe jetzt echt die uncoole Antwort. Also im Sommer droht ja immer schon der Herbst, die Zeit, wo besonders viele Bücher erscheinen. Nee. Und ich lese meistens den Herbst im Sommer.
Ja. Gut, und du, Lara?
Ich nehme seit Jahren mir immer ein
Stimmt,
Buch von
du nimmst immer dasselbe mit.
Sue Graft mit. Nicht dasselbe, nee, weil es ist eine Krimi-Reihe, die fantastischerweise eine Alphabet-Reihe ist. Das heißt, es gibt einige Ausgaben. A bis nicht Z. Sie ist nämlich vor Z gestorben. Das wäre das letzte Buch gewesen, was sie auch noch verfügt hat, niemand anderes zu Ende schreiben darf. Also ich glaube, es gibt so die Hälfte dieses Manuskripts. Und es ist die coolste Ermittlerin ever, Kinsey Millhone. Und ich muss gestehen, Kolja weiß es auch, ich bin nicht die größte Krimi-Leserin, aber diese Kommissarin ist sie nicht, sie ist eine ehemalige Polizistin, die ist so cool, das macht so viel Spaß. Wir sind in den 80er Jahren in Amerika, Santa Barbara, und die nehme ich immer mit.
Und du, Stefanie?
Ja, also danke, dafür lasse ich mich jetzt auch mal inspirieren. Ja, also ich habe mir vorgenommen, die Aussiedlung von Andras Wischki doch noch zu Ende zu lesen. Ich war jetzt an der Mitte angekommen und fand es einfach großartig. Also ich kann es auch nur empfehlen. Das ist eine Geschichte von einem, oh gut, ich will jetzt nicht so ausführlich werden. Auf jeden Fall, dieses Buch hatte ich jetzt leider nur bis zur Mitte gelesen, weil ich es ja gar nicht lesen musste. Das war ja schon besprochen worden und musste andere Bücher lesen. Aber jetzt, nachdem es auch den Preis, der Literaturpreis des Haus der Kultur der Welt bekommen hat, muss ich es unbedingt zu Ende lesen und freue mich auch schon total darauf, dafür Zeit zu haben.
Stefanie von Oppen, Miriam C., Lara Seelmann und Kolja Mensing, vielen Dank für eure Empfehlungen und die ganze Liste, die hier vorgestellt wurde, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Für alles, was ich schreibe, bekomme ich richtig Ärger. Dann denke ich, okay, ich höre auf. Doch dann kommt der Moment, in dem ich den Mund nicht mehr halten kann.
Also ich glaube, es ist ihre Gabe, dass sie durch ihren Blick letztlich die Welt um sich herum poetisiert. In ihrer Schönheit und in ihren Härten.
Sagt Jagoda Marinic in der Arte-Dokumentation Arundhati Roy, eine andere Geschichte Indiens. Mit ihrem Debüt Der Gott der kleinen Dinge wurde Arundhati Roy 1997 über Nacht weltberühmt. 2025 erschien ihr bislang persönlichstes Werk Meine Zuflucht und mein Sturm. Darin erzählt sie kompromisslos ehrlich von der Frau, die sie prägte wie keine andere, ihrer Mutter Mary Roy.
Ich verließ meine Mutter nicht, weil ich sie nicht liebte, sondern um sie weiterhin lieben zu können.
Der Dokumentarfilm Arundhati Roy, eine andere Geschichte Indiens, folgt einer literarischen Selbstbefragung. Roy gibt darüber tiefe Einblicke in ihr Leben und Schreiben. Der Film ist bis zum 22. August in der Arte Mediathek zu sehen.
Ich erzähle darin mein Drama mit dem Sprechen. Ich habe nämlich immer wieder einmal gar nicht gesprochen in meinem Leben.
Der Schriftstellerin Daniela Dröscher fehlte lange Zeit der Mut, frei und offen vor anderen zu sprechen. Sie habe sich nicht erlaubt, Fehler zu machen, hatte Angst davor, missverstanden zu werden. In ihrem neuen Buch mit dem Titel Sprechen hat sie über ihre Entwicklung von einer schamhaft Schweigenden zu einer öffentlich sprechenden Frau geschrieben und lädt damit uns alle ein, über unser eigenes Sprechen nachzudenken. Heute Abend liest Daniela Dröscher in Berlin.
Eine Sache, die mir total am Herzen liegt, ist diese Kombination aus Präzision und Großzügigkeit. Ich habe den Eindruck, je präziser und großzügiger wir sind in unserem Sprechen, desto besser können wir in die Verbindung gehen.
Sprechen. Daniela Dröscher liest heute Abend aus ihrem persönlichen Essay ab 18.30 Uhr in der Berliner Heinrich-Böll-Stiftung.
Ja, dieses in Verbindung gehen, das scheint mir irgendwie sehr nötig zu sein in vielerlei Hinsicht.
Licks, das ist eine Lesereihe für zeitgenössische Literatur, inspirierende Stimmen und Texte und zudem eine Art Streifzug quer durch Genres und Gattungen, durch Gedichte, Comics, Romane und Theatertexte. Pro Abend lädt Licks drei AutorInnen ein. Heute Abend lesen Arat Dabiri, Dimitri Kapitelmann und Yuko Kuhn. Letztere aus ihrem Debüt Onigiri, in dem die Autorin mit viel Sinn für Details das Bild einer deutsch-japanischen Familienkonstellation zeichnet.
Mein Roman erzählt die Geschichte von Aki und ihrer Mutter. Als die japanische Großmutter stirbt, unternimmt Aki mit ihrer an Demenz erkrankten Mutter eine letzte Reise in die Heimat. Und was sie dort in Kobe erleben, müsst ihr selber lesen. Aber ich kann verraten, es geht um Abschied, es geht um Verlorenheit, aber es geht auch um ein Wiederfinden von Nähe.
Sommerliches Licks Open Air mit Yuko Kuhn, Dimitri Kapitelmann und Arat Dabiri. Heute um 19 Uhr im Hof des Theaters Hoch X in München. Auch am Donnerstag liest Yuko Kuhn in München, danach in Wiesbaden.
Das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Birdwatching, also Vogelbeobachtung, das ist schon lange kein Hobby mehr für kauzige Eigenbrötler, sondern ein richtiger Trend. Allein auf TikTok gibt's inzwischen 500.000 Birdwatching-Posts und auch Hollywood-Stars wie Pamela Anderson schauen angeblich regelmäßig in den Himmel und beobachten seine Bewohner. Der britische Naturschriftsteller Robert McFarlane, der ist auch ein Star seiner Zunft, der hat jetzt gemeinsam mit der Künstlerin und Illustratorin Jackie Morris das Buch der Vögel, eine brillante Hommage an die Welt der Vögel herausgebracht. Kim Kindermann hat dieses Buch gelesen. Hommage, da klingt ja schon so an, als ob das hier so ein Loblied zweier Vogelbeobachter ist. Oder wie gehen die beiden das an?
Ja, also märchenhaft, schön und klug. Also ich finde, dieses Buch der Vögel, das ist so vieles. Das ist ein Fest der Sinne, ein Lehrbuch, ein Bilderbuch. Und eins, das uns eben daran erinnern soll, was wir verlieren, wenn die Vögel verschwinden. Dem stellen die auch gleich Zahlen zur Seite. In Nordamerika gibt es 3 Milliarden Vögel weniger als noch vor einem halben Jahrhundert. In Europa 500 Millionen. Das sind erschreckende Zahlen. Und denen stellen jetzt Jackie Morrison und Robert McFarlane dieses Buch entgegen. Und da ist ein sehr schönes Zitat. Da sagen sie nämlich, wir werden nichts bewahren, was wir nicht lieben, und wir lieben selten, was wir nicht benennen können. Und genau das tun sie jetzt hier auf diesen 384 Seiten.
Und wie sind diese 384 Seiten denn aufgemacht? Also die haben ja schon 2 Bücher zusammen gemacht. Hat da Jackie Morris jetzt wieder zu jedem Text eine Illustration angefertigt?
Genau, ich habe ja schon gesagt, ein Bilderbuch. Also sie illustriert, er schreibt, und beide, muss man sagen, hochkarätig. 49 Vogelarten werden hier vorgestellt. Das ist angefangen bei dem Säbelschnee, über den Kuckuck, über die 3C-Möwe bis hin zur Goldammer. Und da teilt es das Buch, und da finde ich, zeigt sich schon, wie durchdacht es ist, in 7 Kapitel: Nest, Ei, Schnabel, Gesang, Feder, Flug, Vogelzug. Und in jedem dieser Kapitel werden 7 Vögel vorgestellt. Und das zeigt einfach schon, wie toll das ist, wie viel Mühe darin steckt. Das ist dann eben wunderbar doppelseitig illustriert, in ganz sanften, erdfarbenen Tönen. Und dazu kommen dann immer bei den Texten so kleine Vignetten von den Vögeln nochmal selbst. Sehr schön. Und der Autor, also McFarlane, der hat hier so eine Mischung, die ist wirklich kongenial. Das sind Fakten, das sind aber auch Geschichten, Mythen und Gedichte. Das ist hier wirklich kein Nachschlagewerk. Also wer jetzt denkt, oh, ich will mal wissen, was eben der Kuckuck, was den ausmacht, das ist es hier nicht, sondern es ist eben mehr, es ist ein Bilderbuch, das einen mitnimmt. Die haben da 7 Jahre lang dran gearbeitet, und das spürt man. Das ist so eine ganz große Feinheit, eine sehr elegante Sprache, abwechslungsreiche Erzählung. Also ich bin schwer beeindruckt.
Und hast du auch was mit genommen, also quasi von den Vögeln, die hier beschrieben werden, was gelernt?
Ja, unbedingt. Also wirklich, ich muss noch mal sagen, ich habe auch jetzt in Vorbereitung vorhin, als ich hierher gefahren bin, noch mal in dem Buch geblättert, und das ist so ein Buch, das macht glücklich. Und es macht auch glücklich, weil man ganz viel lernt über die Superkräfte, die Vögel besitzen. Also die Flugschnepfe ist zum Beispiel der unbestrittene Langstreckenflug-Champion, wie es heißt. Und das schafft sie nur, weil sie während des Fluges sekundenweise abwechselnd ihre Hirnhälften abschaltet. Also allein sowas, wow. Oder der Ruf der Rohrtrommel, der ist lauter als jeder Düsenjet. Wohingegen der Ruf des Prachttauchers in den nordischen Sagen als Ankündigung des Todes gilt. Gleichzeitig taucht er aber auch in der Schöpfungsgeschichte auf. Danach soll nämlich der Vogel auf die Sohle eines mit Sternen gefüllten Sees getaucht sein, und den Schlamm, den er dann mit draufgebracht hat, aus dem ist die Erde entstanden. Und ich finde, es sind Geschichten wie diese, die dieses Buch so hervorragend machen. Das übrigens ganz toll von Daniela Seel, muss ich wirklich an der Stelle sagen, übersetzt worden ist. Das ist einfach ein herrliches Buch, in das man eintauchen kann, das man lieben lernt und das einfach klar macht, ohne die Vögel wird die Welt ein stummer, ein einsamer Ort, und das können wir alle eigentlich nicht wollen.
Und wenn man es dann wieder weglegt, das Buch, dann hat man Lust bekommen, wahrscheinlich Vögel zu beobachten, oder? Bist du jetzt auch schon auf dem Weg, dir das erste Fernglas zu kaufen?
Also ja, ich gehe wacher umher, muss ich sagen, und ich versuche eben Vögel einzuschätzen oder zu erkennen, was ist das, was jetzt über die Krähe hinausgeht und über die Taube, die ja, glaube ich, jeder von uns erkennt. Aber ein bisschen ist es auch so, ich habe es jetzt auch gemerkt auf der Fahrt hierher, ich habe geguckt, welche Vögel sehe ich eigentlich oder sehe ich überhaupt Vögel? Und das war jetzt ein bisschen niederschmetternd, und insofern sind diese Zahlen, die dem Buch vorangestellt sind, schon tatsächlich ein bisschen ein Weckruf, weil ich habe ganz, ganz wenig Vögel auf dem Weg hierher gesehen. Aber ich finde trotzdem, so ein Buch ist toll, weil es eben zeigt, seid wachsam, was können wir selber tun, was können wir in unseren Lebensräumen machen, damit Vögel wieder einen Platz finden, um sich niederzulassen, um zu leben. Und ich finde, das ist wirklich toll, weil dieses Buch, das muss man auch sagen, prächtig gebunden in Leinen, das kommt ohne Drohung daher. Also es ist kein Buch, das die ganze Zeit sagt, ja, wehe, 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 sondern es sagt eben, Es zeigt auch Orte auf, wo Vögel gelernt haben, an den Menschen vorbei sich sozusagen neue Plätze zu suchen. Und insofern ist es ein sehr ermunterndes, ein schönes und ein wirklich prächtiges Buch.
Also eine große Empfehlung von Kim Kindermann, das Buch von Robert McFarlane und Jackie Morris. Das Buch der Vögel heißt es, eine brillante Hommage an die Welt der Vögel, übersetzt von Daniela Seel, erschienen beim Ullstein Verlag für 34 Euro. Jetzt geht's auf eine Reise in die Zukunft. London im Jahr 2088. Menschen verschwinden, tauchen dann aber in neuen Körpern wieder auf oder eben auch nicht. So zumindest beginnt Hologrammatica, die neue Sci-Fi-Thriller-Serie von Deutschlandfunk. Sie basiert auf einem Bestseller von Tom Hillenbrand. Und am Samstag, da läuft Teil 1 im Deutschlandfunk. Aber schon jetzt sind alle Folgen über die Deutschlandfunk-App und ARD Sounds zu hören. Hören Sie mal einen Ausschnitt.
Hi, ich bin Gellert Singh, Privatdetektiv. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt voller Hologramme und geklonter Körper.
Welcher gefällt dir am besten? Such dir einen aus.
Eine Welt, in der man seine Identität wechseln kann wie ein paar Schuhe.
Das Klonlager. Wahnsinn.
In so einer Welt soll ich die verschwundene Programmiererin Juliette Perrot aufspüren. Na, vielen Dank auch.
Juliette hat daran gearbeitet, dass wir dem Tod noch näher kommen. Mit Software.
Sie hat eine Sicherheitslücke gefunden.
Hi, Juliette. Wir haben etwas, was du suchst.
Vor 9 Monaten hat sie sich auf einmal brennend für KIs interessiert.
Ich habe fast alles preisgegeben. Aber uns habe ich nicht verraten.
Wurde Perrot gekidnappt? Oder ist sie untergetaucht? Eins steht fest. Sie war einem großen Geheimnis auf der Spur. Und sie hat Gegner. Mächtige Gegner.
Wir wollen dir helfen, Juliette.
Das ist alles so abgefuckt.
Scheiße.
Was jetzt? Löschst du mich?
Nein. Ich rette dich.
So. Scheiße, ich habe irgendwie kein gutes Gefühl.
So spannend klingt Hologrammatica, die neue Sci-Fi-Thriller-Serie. Am Samstag startet Teil 1 im Deutschlandfunk. Und schon jetzt können Sie alle Folgen über die Deutschlandfunk-App und ARD Sounds hören.
Straßenkritik.
Mein Name ist Mila Meyer. Ich bin aktuell noch Schülerin in Freiburg und genau, mache gerade mein Abitur. Ich stelle heute vor die Auferstehung von Andreas Eschbach. Das ist ein neuer Fall von den 3 Fragezeichen. Das spielt quasi, ich glaube, es sind fast 30 Jahre später. Also es beschreibt nicht die früheren quasi Teile von den 3 Fragezeichen, wo sie noch jugendlich sind, sondern sie sind tatsächlich erwachsen. Und es geht darum, dass sie tatsächlich gar nicht mehr das Trio sind. Sie haben sich quasi getrennt in dem Sinne. Sie sind tatsächlich zerstritten. Es gibt auch so ein paar Flashbacks, wo das Ganze erklärt wird. Also Justus und Peter sind verschritten und jetzt 30 Jahre später haben die alle einen Job, haben eine Familie teilweise. Genau, also Bob, er ist verheiratet. Justus wohnt tatsächlich immer noch auf dem Schrottplatz mit seiner Tante Mathilda und Peter arbeitet bei Google. Und dann passiert aber eben, dass eine junge Frau, die taucht wieder auf dem Regenwald, die aber eigentlich schon für tot erklärt wurde. Und dann ist halt die Frage, ob es die echte Person ist und wie es gehen konnte, dass sie 7 Jahre später nach ihrem eigentlichen Tod wieder auferstanden ist. Also ich würde sagen, gerade für so 3 Fragezeichen-Fans macht es auf jeden Fall Spaß, es zu lesen und ist auf jeden Fall auch spannend.
Mila Meyer liest in Freiburg Andreas Eschbachs Roman Die Auferstehung, im Stuttgarter Kosmos Verlag erschienen, gebunden und seit diesem Monat aber auch als Taschenbuch für 13 Euro.